Grüß dich, wie schön, dass du dir wieder Zeit nimmst für ein paar Gedanken über Mutismus. Ich bin Christine Winter, Mutismusberaterin. Sprechblockaden waren mein Thema, solange ich mich zurückerinnern kann, denn ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Und seitdem die psychisch bedingte Sprachlosigkeit für mich selbst kein Problem mehr ist, spreche ich mit Eltern, mit Helfern und mit erwachsenen Betroffenen darüber. Wenn wir zweimal im Online-Gespräch oder am Telefon miteinander reden wollen, kannst du deinen Termin jederzeit auf meiner Webseite buchen. Der Link zum Kalender ist christinewinter.de/termine. Wenn das Gespräch über selektiven Mutismus geht, dann kommt über kurz oder lang ganz oft der Begriff Komfortzone. Nicht selten wird der auch verwendet von Personal im Kindergarten oder in der Schule, als Wunsch an die Eltern herangetragen, das Kind sollte doch aus der Komfortzone gebracht werden. Und mein Gedanke dazu ist dann immer, dass gerade die Pädagogen eigentlich wissen, worin der Nutzen der Komfortzone steckt. Denn das ist nicht selten ein Modell, das Komfortzonenmodell, das unter diesem Namen oder auch unter anderen Begriffen in pädagogischen Ausbildungen durchaus vorkommen kann. Ich erzähle dir mal kurz, was da vermittelt wird. Das ist ein Modell, in dem es drei Bereiche gibt. Die werden immer so dargestellt wie eine Fläche, in der ein Kreis ist und in der Mitte von dem Kreis ist nochmal ein kleinerer Kreis. Also drei Bereiche, ein kleiner in der Mitte, da drumherum ein weiterer und außerhalb davon der restliche Bereich. Und beschriftet sind diese drei Kreise so, dass in der Mitte die Komfortzone liegt, der kleine Kreis. Korrekterweise wäre es mit dem englischen Begriff Comfort Zone ausgedrückt, der ein bisschen anders klingt als Komfortzone. Denn Comfort ist ein englisches Wort, das einerseits Trost und andererseits, man könnte sagen, auf Deutsch Selbstfürsorge meint. Oder wie ich es ganz oft in meiner Sprache ausdrücke, das sich selber gut tun. Während Komfortzone im Deutschen so klingt, als ob man sich faul irgendwo ins Nirgendwo verdrückt und nichts tut. Da haben wir also schon das erste sprachliche Missverständnis. Dieser Bereich ist nicht faulenzen, sondern gut für sich sorgen. Um diesen relativ kleinen Kreis in der Mitte ist ein etwas größerer Kreis gelegt, der auf Deutsch Entwicklungszone heißt und auf Englisch Stretch Zone. Und diese Entwicklungszone ist pädagogisch gesehen der Raum, in dem Lernen stattfindet. In dem also genügend Anforderung, aber keine Überforderung ist, sodass man Verhalten erweitert, Erfahrung erweitert, sich selber, ohne dabei in Schwierigkeiten zu kommen, schlauer macht, fähiger macht, erfahrener macht. Um diese Stretch Zone rum ist der ganze restliche Bereich. Und der hat den englischen Titel Panic Zone, also auf Deutsch Panikzone. Damit ist nicht unbedingt der medizinische Begriff der Panik gemeint, sondern eine unkontrollierte Situation, in der man nichts mehr lernt, weil man in irgendeiner Weise auf Überforderung und Handlungsunfähigkeit reagieren muss. Und diese Panikzone drückt sich bei unterschiedlichen Menschen ganz unterschiedlich aus. Manche werden dann sehr aktiv, aber komplett kopflos. Andere werden sehr passiv, hilflos. Mutisten erstarren dann, wir sehen es körpersprachlich, körperlich. Es gibt Menschen, die erstarren nicht äußerlich, aber innerlich. Es gibt allerlei verschiedene Arten und Weisen, wie Menschen mit dieser Panikzone agieren können oder auch nicht agieren können. Der gemeinsame Nenner von allen diesen Verhaltensweisen in der Panikzone ist, da wird nichts Neues gelernt, da wird nicht eine positive Entwicklung angestoßen, da wird auch keine gute Erfahrung gemacht. Man fühlt sich in irgendeiner Weise immer wie ferngesteuert in dieser Panikzone, kann es aber oftmals selber gar nicht kontrollieren oder unterbrechen. Die Panikzone ist das, was wir einen Stressmoment nennen. Panikzone erfährst du vielleicht, wenn du in deinem Beruf Montagvormittag entspannt am Arbeitsplatz auftauchst und nach 5 Minuten der Chef bei dir steht und dir Arbeit für 6 Wochen aufbrummt und sagt, am Freitag ist Termin. Und ich weiß nicht, wie du darauf reagierst, aber ich weiß, dann bist du nicht mehr in einem entspannten, schauen wir mal, was wir als nächstes machen, sondern dann bist du in einer Panik, Hektik und wirst irgendwie durch Überaktivierung oder Unteraktivierung versuchen, da jetzt durchzukommen. Kurz gesagt sind diese 3 Bereiche also die Panikzone, die sich weder gut anfühlt noch super hilfreich ist, darüber gelegt als kleinerer Bereich, die Stretch- oder Entwicklungszone, in der Lernen möglich ist, in der Herausforderung gut abgefangen werden kann, in der auch Überforderung nicht gravierend ist, weil man damit sich gut arrangieren kann, wenn es mal ein bisschen anstrengender wird. Und innerhalb davon die Komfortzone oder der Selbstfürsorgebereich, in dem man durchaus alles machen kann, aber aus einem Gefühl von Sicherheit, von Kompetenz, von Erfahrung. Also einem Bereich, in dem nichts bedrohlich ist und man gut und vor allen Dingen selbstbestimmt handeln kann. Ich weiß nicht, was du daraus für eine Schlussfolgerung ziehst. Ich ziehe daraus die Schlussfolgerung, dass man im besten Fall nie oder wenigstens nur ganz selten und sehr kurz in die Panikzone geraten sollte. Wie sich die restliche Zeit aufteilt zwischen Entwicklung und Komfort, da lege ich mich nicht fest. Außer für mich selber. Für mich selber habe ich entschieden, ich hätte gern längere Phasen in der Komfortzone und mache von dort aus Ausflüge in die Entwicklungszone. Und gehe dann wieder zurück in die Komfortzone. Und falls jetzt bei dir sehr verfestigt im Kopf die Vorstellung ist, dass Komfortzone tatsächlich Faulheit bedeuten würde, das stimmt nicht. Ich erledige in einer durchschnittlichen Woche bestimmt mehr als 80% meiner Arbeit. Meiner beruflichen Arbeit, meine Arbeit im Haushalt, meine Arbeit in sozialen Situationen in der Komfortzone. Denn ganz vieles ist ja nichts, das ich für mich als erwachsene Frau neu entdecken muss, sondern etwas, was ich kann. Und da muss ich nicht raus aus der Komfortzone. Der Entwicklungsbereich für mich selber in meiner Arbeit ist, wenn was kommt, was ich noch nie gemacht habe, wenn jemand auf mich zukommt und sich anders verhält, als das sonst für mich normal üblich ist, wenn also was außer der Reihe stattfindet. Bezogen auf selektiven Mutismus stelle ich mal die Behauptung in den Raum, dass die Komfortzone der Bereich ist, in dem Sprechen nicht blockiert ist. Das ist das, was man da kann. Das ist das, was man, wenn keine mutistische Blockade da ist, ja immer kann als Mutismusbetroffener. Die Panikzone können wir wenn wir das Modell auf Mutismus anwenden, vermutlich gleichsetzen mit einer voll ausgeprägten mutistischen Blockade. Therapeutisch und pädagogisch spannend ist der Bereich dazwischen, der Entwicklungsbereich. Beim Mutismus-Betroffenen ist der manchmal so schmal, dass man ihn kaum feststellen kann. Da gibt es nur zwei Optionen, entweder geht oder geht nicht. Dieses Dazwischen, wo man Erfahrungen machen kann, ausprobieren kann, ausloten kann, der ist da sehr, sehr schmal. Er ist trotzdem da. Aber vor allem ihr Pädagogen, die ihr mir zuhört, ihr Therapeuten, die ihr mir zuhört. Man kann nicht erwarten, dass der beim voll ausgeprägten selektiven Mutismus genauso ausschaut wie bei jedem anderen Menschen. Und das ist aber der Bereich, in dem ihr arbeiten könnt. Deswegen könnte es sein, dass der erste Schritt ist, erst mal herauszufinden, wo denn eigentlich dieser Entwicklungsbereich ist, wie der ausschaut und wie man nicht versehentlich in die Panik fällt. Was ich auch sehr relevant finde, ist, dass die Breite oder Schmalheit dieses Entwicklungsbereichs von Moment zu Moment unterschiedlich sein kann. Je nach Tagesform, je nach dem, was vorher schon war oder je nach dem, was nachher gleich kommt. Oder je nachdem, wie lang die Phase vorher in der Komfortzone war, wo man sich wirklich gut getan hat und auf alle Fähigkeiten Zugriff hatte. Ist das immer wieder unterschiedlich. Mal gehen Experimente und sie gehen sehr, sehr weit. Mal geht nur ein ganz kleines über den Zaun der Komfortzone gucken und feststellen, da ist schon Panik und man geht wieder zurück in die Komfortzone. Meine Hoffnung ist, dass jemand, der für sich selber oder als Helfer für jemand anderen ein Gefühl dafür entwickelt hat, wie breit der Bereich ist fürs Abenteuer, fürs Experimentieren, fürs Rausfinden und neue Sachen entdecken. Je besser jemand das kennt, desto souveräner kann er damit umgehen. Und was dabei, glaube ich, ganz von selber entsteht, ist die ganz eindeutige Feststellung, dass, wenn gerade nichts mehr geht, der Weg rein in die Komfortzone führen muss. Weil raus aus der Komfortzone wäre ja in die Panik. Und da wollen wir nicht hin. Ich habe mich immer wieder gefragt, ob man die Entwicklungszone nicht durch Interventionen, durch Hilfestellungen breiter werden lassen kann. Also als Profihelfer, ich bin ja auch einer, ist ja die Frage, wie kriegen wir da ein bisschen mehr Spielraum rein? Und ich habe das in einem Setting gemacht, in dem keine Mutisten dabei waren, sondern Erwachsene, die überwiegend beruflich erfolgreich waren, aber trotzdem das Gefühl hatten, dass sie relativ schnell in die Panik geraten. Also unter Stress handlungsunfähig werden. Und wir haben in einem Online-Programm miteinander für 3 Wochen gearbeitet, an der Fragestellung, wie da mehr Platz werden kann außerhalb der Komfortzone, bevor man in die Panik, in den Panikbereich gerät. Die Feststellung von allen und auch mir selber, ich habe nämlich selber auch mitgemacht, war einerseits, dass die Komfortzone größer wird, wenn man sie intensiver bewohnt. Wir haben da unter anderem mit Fantasiebildern gearbeitet, wie denn eine gemütliche Komfortzone ausschaut, die wirklich gut tut. Und haben gemerkt, die Bilder werden geräumiger mit der Zeit, wenn man bewusst öfter mal in die Komfortzone reingeht. Das fand ich sehr spannend. Und zugleich mit der wachsenden, gemütlicheren Komfortzone wurde auch der Entwicklungsraum größer und interessanter und das Experimentieren spannender. Und die Verankerung in der Komfortzone als immer vorhandenen Rückzugsraum wurde von Tag zu Tag klarer und hat Sicherheit gegeben in diesem Alltag von, wie gesagt, Erwachsenen, die im Beruf gestanden sind und mit Mutismus nichts zu tun haben. Ich hatte nie eine Gruppe von Mutismus-Betroffenen, die das mit mir ausprobiert haben. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Ich fände es aber interessant, wenn du eine Gruppe hast oder mehrere Betroffene, ob du da die gleiche Erfahrung machen kannst. Meine These ist, dass die pauschale Aussage, man müsste raus aus der Komfortzone, Unsinn ist. Und das gilt für alle Menschen, aber für Mutismus-Betroffene gilt es ganz besonders. Ich glaube, wer sich nicht in seine Komfortzone traut, wird auch keinen guten Zugang zu seiner Entwicklungszone finden. Und die unerfreuliche Wahrheit ist dann, dass man kein neues Verhalten ausprobieren kann, keine neuen Erfahrungen machen kann, sich nicht auf ein kleines oder größeres Abenteuer einlassen kann, in Alltagssituationen nichts riskieren kann und im Grunde die ganze Zeit mehr oder weniger starr irgendwo in der Ecke steht. Und das fände ich unendlich schade. Vor allen Dingen, wenn es auf so einem unsinnigen Missverständnis beruht. Was ich mir für dich und für die Menschen um dich herum wünsche, ist, dass ihr eure Komfortzonen alle gut kennt und da gern hingeht. Jeder für sich, jeder in seine eigene. Und dass ihr erkundet, wo und wie ihr einen inneren Raum findet, in dem ihr euch in jedem Fall immer gut tun könnt. Wenn ihr gerade nicht in der Entwicklungszone Abenteuer erlebt. Welchen Gedanken nimmst du dir jetzt mit? Welche neue Idee könntest du in deinem Alltag weiter beobachten? Welches kleine Experiment könntest du mal ausprobieren? Ich wünsche dir Entdeckerfreude statt Erwartungsdruck. Tu dir gut, deine Christine Winter, deine Mutismusberaterin.